Der 16er, der Fußball-Talk mit Michael Baum und Ewald Lien.
So, jetzt nochmal vor Zeugen, Ewald. Was bitte hast du gesagt?
Wie, was habe ich gesagt? Es ist schon 3:30. Ich wollte um 1 Uhr anfangen.
Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Der Mann lügt.
Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Dann hast du gesagt, nein, was weiß ich, wahrscheinlich hast du wieder Handwerker im Haus oder nicht vor 2. Ich bin um 12:45 wieder hier gewesen. Wir hätten um 1 Uhr anfangen können. Ja, dann um 2. Um 2 rufe ich dich an. Ich komme gerade vom Sport, ich bin total fertig.
Lass uns um 3 überhaupt nicht.
Und vor lauter Verzweiflung ist mein Internet hier abgestürzt, sodass es 3:30 geworden ist. Nur wegen dir.
Boah, ist das deinetwegen.
Was habe ich gesagt? Wegen dir, deinetwegen. Wegen dir ist falsch. Deinetwegen, Genitiv, ne?
Ja. So, Leute, hallo. Wir müssen uns erstmal beruhigen. Meine Güte, es ist aber auch nach so langer Zeit, dass man sich immer noch so aufregen muss, ey.
Ja, aber das ist der Lauf der Zeit. Das ist ja nichts Gespieltes. Das ist eben
ja,
so.
Ja, vor allen Dingen, dass das immer noch nicht möglich ist. Es weiß ja jeder, dass du da in einer neuen Hütte wohnst, dass dieses Internet immer noch so ein Problem ist. Dass wir leben 2024, da muss man doch immer mal einen Stecker reinstecken oder nicht mal einen Stecker reinstecken und zack, das funktioniert. Nee. Wie viele Stunden hast du jetzt damit verbracht heute?
Hör mal, dass du die Klappe aufreißt in einer internetfreien Zone in Norddeutschland, wo du 100.000 Mal eingefroren bist und gibt's Probleme wegen dir.
Jetzt kommt der Mann aus Ostwestfalen, ey. Egal. Gut, lass uns die Leute nicht nur langweilen mit irgendwelchen Internetfrequenzen, die hier und da sind oder nicht da sind. First things first. Ich habe Auftrag bekommen. Ich soll was ganz Wichtiges zu Anfang sagen, Leute. Also heute ist ja die Ausgabe vom 29. Januar 2024. Ewald, schreib auf. 29. Ja. Januar. Nächste Woche. Es ist soweit. Wir nehmen unsere Folge 200 und das passt ganz genau. Ich weiß gar nicht, wie wir das hingekriegt haben, dass das so genau passt, dass wir nächste Woche die 200. Folge dann aufnehmen, live in Hamburg. Und eigentlich war das Ding ausverkauft seit schon geraumer Zeit und da haben wir auch immer mal wieder ein paar Anfragen gehabt und dann hatten wir nichts mehr. Aber dadurch, dass wir das ja nun verschieben mussten, gibt's doch noch wieder ein paar Tickets. Also Leute, ich nehme an, dass Flo das auch noch mal als Link euch zur Verfügung stellt, wie man da am besten rankommt. Es gibt noch ein paar rare Tickets, um nächste Woche am 6.2. am Millerntor dabei zu sein. Wenn es dann tatsächlich heißt, der 16er, Folgenummer.
Das ist Verarscherei mit 200, aber ist ja egal, mach weiter.
Mit deinem 200. Was heißt Verarscherei? Wir können das doch bestimmen, wir sagen es 200, ist 200, fertig. So.
Ja, genau. Zu dem Zeitpunkt hätte es ja auch ungefähr gepasst, wenn wir es damals aufgenommen hätten.
Ja, wir können ja nichts dafür, wenn du dir deine neue Hüfte einbauen lassen musst, ne? Wo ist denn das eigentlich? Hier nochmal als kleiner Newswert für die Leute. Denn? Geht's dir gut?
Mir geht's sehr gut, ja.
Okay.
Also, ich bin ja seit Anfang Januar wieder hier, also aus dem Reha-Zentrum raus und mach seitdem wie nennt sich das? Ambulante Reha.
Also ambulante hier, Therapie.
Ja, Therapie, so. Genau. So zwei, drei Mal die Woche eine Stunde hier in Reha und mache selbst meine Übungen täglich. Und seit 2 Wochen laufe ich ohne Gehhilfen, wie das so schön heißt, durch die Gegend. Und der rechte Oberschenkel ist noch irgendwie, sagen wir mal, atrophiert. Das heißt, die Muskelkraft ist noch nicht wieder komplett zurückgekehrt. Aber es wird immer besser und ich kann vor allen Dingen schmerzfrei gehen und laufen, also laufen nicht. Und das ist ein völlig neues Gefühl, nachdem ich vorher 2,5 Jahre so durch die Gegend gewackelt bin, ohne dass irgendeiner von euch ganzen Osterhasen mich mal drauf hätte hinweisen können.
Jedes Mal habe ich dir das gesagt, aber du hörst doch sowieso nicht zu.
Du hast mir gesagt, ich habe was an der Hüfte?
Nee, das habe ich nicht gesagt, aber dass du ein bisschen wie Quasimodo rumläufst. Und dass das nicht ganz gesund aussieht, habe ich dir schon das ein oder andere Mal gesagt.
Ich meine, dafür brauche ich niemanden, der mich darauf hinweist, wenn ich humple, das merke ich schon selber. Ich wusste nur nicht warum. Weil ich immer dachte, boah, hier ist was am Knie und da ist was. Und erst irgendein Arzt aus dem Norden von Hamburg hat dann zu mir gesagt, du hast das an der Hüfte. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich schon ein bisschen irritiert, dass so viele Leute mich 2,5 Jahre gesehen haben, die auch ärztlichen Hintergrund haben.
Da könnte man wirklich mal ins Grübeln kommen, dass ich da jetzt vielleicht nicht der Richtige bin, der da genau weiß, genau, was los ist.
Okay. Und der Stefan Budde, der mich hier operiert hat, einer der Vereinsärzte vom Arminia Bielefeld, der hat mich mal das ist Monate her, als ich mal bei Arminia war, da bin ich so über den Parkplatz gegangen zum Spiel und er ist an mir vorbeigefahren, hat einmal so rausgewunken, da kannte ich ihn noch gar nicht, ich habe aber freundlich zurückgewunken und da hat er schon gesagt zu seiner Frau, immer, der hat was an der Hüfte, so wie der geht. So, das heißt, Leute, die sich damit beruflich auseinandersetzen, die sehen das eigentlich, ne? Und seitdem achte ich auch selber drauf. Ich glaube auch, dass Gislason was an der Hüfte hat, wenn ich den am Spielfeldrand so rumlaufen sehe. Ich möchte es jetzt nicht beschreien, aber es sieht irgendwie komisch aus.
Sag mal, also, dann hast du jetzt gar keine Schmerzen mehr, oder wie?
Nö. Also, was heißt gar keine Schmerzen? Also Schmerzen hat man immer irgendwo. Das ganze Leben besteht ja aus Schmerzen. Sonst weißt du ja gar nicht, dass du lebst.
Geht das auch mal ohne viel,
ohne
psychologischen Ansatz.
Ich nehme es zurück. Nein, also die Hüfte ist perfekt. Auch die Wunde, das ist ja so ein 10 cm Schnitt, die sieht toll aus. Ich hatte ja Probleme mit dem Bluterguss da in den Oberschenkel und das ist auch weitgehend weg. Das wird auch noch Monate dauern, bis das komplett, wenn ich jetzt hier so den ganzen Tag rumlaufe, dann läuft das noch ein bisschen voll, dann brauche ich wieder Lymphdrainage und so weiter und so fort. Das ist ja nun auch ein richtiger großer Eingriff gewesen, aber ich kann problemlos gehen. Ich konnte ja vorher nur, wie du schon gesagt hast, quasi Modo oder wie man das nennt, wie auf Eiern bin ich rumgelaufen und es sah nicht nur komisch aus, es hat auch höllisch wehgetan. Ich bin also rumgelaufen, also wenn ich irgendwie längere Strecken gehen musste, das hat richtig wehgetan. Ne? Und das ist natürlich jetzt eine andere Lebensqualität und da bin ich sehr, sehr froh und dankbar, dass es sowas überhaupt gibt, ohne dass ich mir jetzt vorstellen möchte, wie das dann live passiert ist. Ne?
Nein, lass uns da bitte jetzt nicht mehr ins Detail gehen. Du hast ja schon mal das ein oder andere angedeutet. Womit fangen wir denn mal an? Erstmal, dementsprechend steht natürlich auch gar nichts mehr im Wege. Du wirst kommen, ne? Nach Hamburg.
Ja, natürlich.
Du kommst definitiv.
Du meinst jetzt nächste Woche zu unserem Live-Event.
Ja, klar.
Wieso haben wir denn noch so nur so wenig Tickets? Ich meine, Stehplätze sind doch immer möglich. Man kann sich doch so am Spielfeldrand, an die Wand quetschen.
Ja, das
oder
stimmt schon. Also wir machen da sicherlich auch noch ein bisschen was möglich.
Soll ich noch ein paar Klappstühle besorgen? Oder
nein, das gibt ja...
Hat St. Pauli nicht genug Stühle?
Man trifft eine Vereinbarung und dann wird das so festgesetzt, ohne das jetzt weiter aufzuschlüsseln. Ist schon alles gut. Wer will, kann auch kommen. Fertig. Okay?
Und wenn irgendeiner kommt über das vereinbarte Maß hinaus, dann müssen wir den abweisen? Nein.
Das werden wir dann sehen. Also okay. Mehr als 30.000 gehen nun mal nicht.
Muss ich denn alles selber organisieren? Ich meine, wenn ich euch jetzt schon mal das...
Das ist der Witz des Tages, ey. Du weißt gerade, dass nächste Woche die Veranstaltung ist, ey.
Ihr müsst nur die Veranstaltung organisieren. Ich habe alles in die Wege geleitet, die Kontakte weitergeleitet und dann hängt es daran, dass nicht genug Stühle aufgestellt werden. Ja. Wahnsinn. Ja. Aber gut.
So. Okay, lass uns loslegen.
Ich habe auf jeden Fall, wenn ich mit dem Auto kommen sollte, bringe ich so 3, 4, 5 Klappstühle mit. Falls
alles
noch
klar. Dann können wir noch Leute von der Straße holen dann auf dem Kiez. Wollt ihr mitkommen? Ganz günstige Vorstellung hier. Vielleicht gibt es was zu lachen. Ich hab ein ganz gutes Feeling vom Gefühl her.
Rein. Vom Gefühl her, ne?
So, also.
Okay.
Thema Nummer 1. Für mich, der Jürgen. Jürgen.
Ich hab es befürchtet.
Natürlich.
Michael, ich bitte dich. Es gibt so viele super interessante und wichtige Themen.
Jetzt Jürgen Klopp ist Thema Nummer 1 für mich.
Okay.
Aber ich muss auch gleich ein Geständnis loswerden. Denn in meinem kleinen, kranken Journalistenhirn war sofort eine Millisekunde nach der Bekanntgabe, wo ich das gesehen habe, ja, ist ja völlig klar. Ne? Völlig klar. So, jetzt schnell Rücktritt. Und dann wird in 2 Wochen bekannt gegeben, dass er zusammen mit Watzke da irgendwas gedealt hat und ab Sommer nach der EM die Nationalmannschaft übernimmt. War für mich völlig klar. Und konnte dann gar nicht mehr mich da reinfühlen, wie großartig dieser Auftritt von ihm eigentlich war.
Welcher Auftritt?
Naja, das haben sie ja schön ins Bild gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Er saß ja auf einem Stuhl in irgendeinem Büro am Trainingscenter. Durch die gläserne Wand hinten sah man auf die Trainingsplätze. Und er hat da kurz mal erzählt, was ihn bewegt und was er entschieden hat. Und du willst mir jetzt nicht sagen, dass du das, dass sich das völlig kalt gelassen hat.
Kalt gelassen? Nee, überhaupt nicht. Aber ich stelle dir jetzt mal eine Gegenfrage.
Bitte.
Angesichts deiner deines ersten Impulses, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht oder ist dir das eigentlich klar, dass es sich bei Jürgen Klopp nicht um ein virtuelles Phänomen handelt, sondern um einen leibhaftigen Menschen, der so wie wir auch morgens aufsteht, frühstückt oder was weiß ich was macht, zu seiner Arbeit fährt, wieder nach Hause, eine Familie hat, keine Ahnung, Freunde, Frau, Kinder und vielleicht auch auf lange Sicht gesehen irgendeinen Lebensplan. Oder glaubst du, dass das ein virtuelles Phänomen aus den sozialen Netzwerken ist, dessen Avatar an den Wochenenden mitten in der Woche auch auf dem Platz gebeamt wird und quasi wie so eine Dauerschleife für dich als Fan zur Verfügung steht, um zu sehen, wie stellt er auf? Wie wechselt er aus? Wie feiert er Tore? Wie ist er? Was ist, wenn seine Brille kaputt geht? Und was erzählt er hinterher nach den Spielen? Ist dir das eigentlich klar, dass es sich um einen leibhaftigen Menschen handelt? Ja.
Ich verstehe deine Worte. Ich verstehe sie.
Nein. Also als ich das gehört habe, mein erster Impuls war super. Das hat er sich verdient. Nachdem er nur 7 Jahre in Mainz erfolgreich war, nur 7 Jahre in Dortmund erfolgreich war, nur 7 bis 8 Jahre in Liverpool erfolgreich war, zu sagen, und vor allen Dingen jetzt die Liverpool-Zeit, ich glaube, dass das nochmal was anderes war als selbst Dortmund.
Das wären ja 8,5, ne?
Das sind so wie Katzenleben oder Hundeleben irgendwie. Diese 8 Jahre in Liverpool, würde ich so als 30, 40 Katzenjahre würde ich die bezeichnet, weil du im Grunde genommen brauchst du gar keine Wohnung. Also ich nehme an, dass seine Frau mitgekommen ist und dass die da, habe ich so gesehen, irgendwie da an der Irischen See irgendwie so, da macht er auch immer seine Werbeaufnahmen, wenn er da so lang läuft. Aber im Grunde genommen brauchst du ja gar nicht mehr nach Hause gehen. Du kannst eigentlich da bleiben und im Grunde
genommen. Er kann sich ein schönes Zimmer einrichten oder hätte er machen können in Anfield am Trainingscenter und dann hätte er von da aus die Reisen machen können. Das war nicht völlig so unsinnig, dass er sich da ein Haus gemietet hat oder vielleicht sogar gekauft hat, keine Ahnung. Also Quatsch, soll das?
Eben, das meine ich damit. Also gut, die Leute wissen jetzt, ich denke, dass Insider wissen, worauf ich hier anspiele, eben diese irrsinnige Anzahl von Spielen, die aber auch alle großen Trainer dort und auch nicht so großen Trainer immer wieder anmerken, was heißt, ist ja Quatsch, was ich hier sage, die Trainer, die bei den Vereinen spielen, die davon betroffen sind, denn von der Meisterschaft, vom FA Cup, vom, wie heißt der andere Cup da, keine Ahnung.
Carabao Cup oder auch
ja, meinetwegen,
ohne Werbepartner.
Gibt ja Mannschaften, die schon mal ausscheiden, dann bist du auch nicht mehr dabei, aber diese Mannschaften, so wo Pep rumrennt, wo Kloppe rumrennt und wie sie alle heißen, die tendieren dazu, relativ lange dabei zu sein. Das heißt, du hast 2 Pokalwettbewerbe, du hast die Meisterschaft, die ja nun auch nicht bei 34 Spielen endet, sondern bei 38, sind 20 Vereine und dann bist du natürlich in der Champions League dabei, wo man ja auch gar nicht mehr ausscheiden kann, da musst du ja schon doof sein.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Was? Den Quatsch erspart er sich ja auch nächste Saison. Naja, Champions League Reform. Da gibt's ja noch mal ein paar Spiele extra in der Vorrunde.
So, genau so. Ich denke, dass das denen auch den Ausschlag gegeben hat.
Genau. Also, nicht mit mir.
Ist ganz kurz mal den Kalender noch mal durchgegangen. Und nachdem er jetzt ein paar Jahre Erfahrung hat, dass er kaum noch Termine frei sind, wo er mal seine Familie sehen kann.
Genau. Werbetermine machen kann. Das muss er auch noch einplanen, ne?
Die kommen auch noch dazu.
Noch ein paar Werbetermine machen ab und zu.
Ja gut, aber es ist ja nicht so, wenn er Werbung macht, ist er nicht jedes Mal live. Das ist ja aufgezeichnet.
Ja, aber da ist man auch mal einen Tag beschäftigt, ne? Ewald, ja, das weißt du ja aus eigener Erfahrung. Ja, wenn du mal so einen Spot gemacht hast, weiß ich noch, da warst du auch irgendwie 12 Stunden unterwegs.
Ja, klar, aber das hat dann ja für ein Jahr gereicht oder so. Dann läuft das ja ein Jahr. Aber ist ja auch egal. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, ach so, jetzt kommen noch mal ein paar Termine dazu.
Jetzt habe ich die Schnauze voll. Eure 36er Liga, die könnt ihr alleine spielen.
Was ist denn, ist da nicht noch auch international noch was dazu gekommen? So ein Interkontinental oder Club WM? Was war das
denn?
Ja,
das dauert noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nächstes Jahr im Sommer schon ist. Kommt auch noch.
Das ist also wie dem auch sei. Also ja. Ich denke. Ja, also das habe ich gedacht so, dass Kloppo, wenn er schlau ist, sich das verdient hat, einfach mal auszusteigen. Und dein Impuls jetzt, das kann ich natürlich verstehen, aber ich habe das ja nun nicht in der Form am eigenen Leibe erlebt, aber ich bin nun auch schon einige Jahrzehnte dabei gewesen und ich kann das sehr, sehr gut
nachvollziehen. Aber du bist nicht mal so ausgestiegen, oder? Weil ich meine, er hätte noch zwei Jahre Vertrag, habe ich Vertrag, bis 26. Der wird nicht so schlecht dotiert sein und er sagt, Leute, ich kann nicht mehr. Warst du an dem Punkt und hast dann noch weitergemacht und hast es eben nicht so gemacht wie er jetzt?
Naja gut, also ich bin ja nun nicht, ich musste ja ab und zu mal den Verein verlassen.
Unfreiwillig.
Ja, unfreiwillig. Ich hatte so, es hieß dann, ja, der kann ja nicht längere Zeit erfolgreich sein. Ich war unglücklicherweise meistens und oft in meinem ersten Jahr schon sehr erfolgreich und habe dann spätestens im zweiten Jahr eine Reihe von Spielern verloren. Erwartungen wurden geweckt und dann konnte man das im dritten vielleicht nicht mehr halten, weil du eben plötzlich 4, 5, so wie jetzt bei St. Pauli auch, habe ich 5 Stammspieler verloren, 80% der Tore und der Assists. Und dann ging das bis zur Halbserie, war das schlimm. Also ich habe öfters die Möglichkeit gehabt, auch mal ein halbes Jahr nichts zu tun oder mal ein ganzes Jahr. Ich habe dann gegen Ende nach dieser Aktion mit, was waren das, Olympiakos oder mit Arminia, ich glaube nach Arminia so 10, 11, von 11 bis 12 habe ich mal ein ganzes Jahr lang, da habe ich gesagt, ich mache jetzt nichts.
Wie geht das? Also wie sieht dann ein Alltag aus? Das finde ich spannend, weil dann hört man immer, ja, jetzt machen wir mal Sabbatical, okay, dann denkt man, ja, was machen die Trainer jetzt eigentlich die ganze Zeit? Also wenn ich dann höre, ja, dann machen wir Fortbildung und fahren irgendwie nach San Sebastian und gucken uns da mal das Training an.
Jetzt kommt wieder das Argument ins Spiel, was ich eben bei Kloppo schon gebracht habe. Ich bin ja auch ein normaler Mensch.
Ja, ein Jahr ist aber auch ganz schön lang, ne?
Ja, wie ein Jahr ist lang, wenn du den ganzen Tag, also ich habe immer genug zu tun gehabt und ich habe in dem Jahr habe ich zum Beispiel für Liga Total damals, war irgendwie so eine Kombination von was war das, Sport 1 und Telekom.
Telekom. Ja, da war es ja schon mal jedes Wochenende mehr oder weniger. Auf Tour.
Ja, genau. Und das war damals in der Truppe, da waren, ich glaube, 90% der Truppe, mit denen ich damals zusammen war, die sind dann anschließend alle nach Sky gegangen. Da war Buschi dabei, da war Kai Dittmann dabei, da war
Jonas Friedrich. Nee. Dittmann war nicht dabei, aber egal.
Nee, Dittmann nicht, mach sein. Aber Wolf Fuß war dabei, Jonas Friedrich war dabei.
Ja, das ist das Berühmte, die Karawane zieht weiter, ne?
Naja gut, also auf jeden Fall war das wirklich, ich saß oft im Studio, ich war in verschiedenen Stadien, also das war wirklich auch mal eine interessante Erfahrung und vor allen Dingen auch eine Erfahrung, die mich weitergebracht hat, was die Einschätzung gegenüber über dem Journalismus betrifft, weil ich plötzlich in der gleichen Situation bin und gucken muss, was erzählst du denn jetzt hier und wie machst du, wie gehst du mit den Leuten um und unter welchem Druck steht jeder Einzelne. Also das war eine sehr schöne Erfahrung. Also wie dem auch sei, ich denke ganz einfach, dass du einfach mal Ja, was heißt durchpusten muss? Ich hab's ja gehabt, immer mal wieder, so dass ich dann immer wieder mit frischen Kräften anfangen konnte. Aber wenn ich mir vorstelle, dass du 7, 8 Jahre in einem
Klopp hat
Verein
nichts
bist,
gehabt. Klopp hat nichts gehabt. Also ich meine, in der Sommerpause, wie viel Zeit hat er da? Vielleicht 2 Wochen?
Was war denn nach Dortmund? Ist er da sofort nach Liverpool oder hat er ein halbes Jahr mal
das
gehabt?
War nicht viel. Das war nicht viel. Das war ja im Oktober 15. Also ich denke mal, er wird
also das heißt, im Sommer ist er, im Sommer ist er raus. Ja, gut, das sind 3, 4 Monate. Das reicht einfach nicht aus, um mal Abstand zu gewinnen. Und dann kommt dieser Klopper da. Ich meine, dass der da überragende Arbeit abgeliefert hat, mit allen Leuten zusammen, eine tolle Mannschaft aufgebaut hat, aus Leuten was rausgeholt hat, die auch schon mal woanders waren. Und die dann aber bei ihm in dieser Mannschaft zu Weltklasse-Spielern gereift sind, wie Mané, wie Salah und wie sie alle heißen. Das war überragend. Aber ich meine, irgendwann mal stellst du dann auch mal fest, das Leben ist auch endlich. Und willst du jetzt dein ganzes Leben lang, ich meine, klar.
Es gibt natürlich auch, wie immer, die ganz Schlauen, die schon wissen, na ja, das hat auch mit den Eigentümern zu tun. Wenn die Eigentümer sich anders verhalten hätten und mehr vielleicht auch zur Verfügung gestellt hätten, wäre die Sache auch anders gelaufen. Er ist jetzt wirklich auf dem absoluten Peak. Die Mannschaft muss sicherlich nochmal verändert werden, wenn sie auf dem allerhöchsten Level bleiben wollen. Was passiert mit Salah im Sommer, wenn der auch noch geht? Dann ist von der absoluten Spitze der Weltklasse aber doch ein Stück dann weg. Ne? Aber das sind ja alle Spekulationen, ist müßig. Ne? Aber zumindest kann man es mal erwähnen.
Genau, es geht einfach darum, dass man dass eben zum Leben auch noch ein paar andere Dinge dazugehören. Lebensqualität ist nicht nur auf dem Fußballplatz zu stehen und von morgens bis abends durch die Welt zu reisen und für Tore, Punkte, Meisterschaften sorgen und vorher erklären, nachher erklären, zwischendrin Vorbereitung und ich meine, ich muss jetzt nicht die ganze Palette von Tätigkeiten aufzählen, die so ein Trainer machen muss. In der Position, bei so einem Club, mit dieser Anzahl von Wettbewerben, da könnte man durchaus diesen Spruch mal zitieren, den ich öfter schon mal höre, 24-7. Ich glaube, wenn das irgendwo zutrifft, dann auf den Job von Klopp.
Ja, zumal der ja nicht komplett, aber zu großen Teilen auch noch bei den Transfers ja mit drin ist in England. Ne? Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Komponente, die dazukommt.
Ja, ich glaube, dass sich das auch schon so ein ganz kleines bisschen verändert hat, dass das nicht mehr so ist wie früher, wo es ja gar keine Sportdirektoren gab. Also ist schon.
Nee, aber du hast, glaube ich, schon eine andere Bedeutung in Sachen Transfers als in Deutschland. Also da bin ich ziemlich sicher.
Ja, macht sein.
So, jetzt pass auf. Das berühmte World Wide Web. Es ist immer wieder grandios, was man da so finden kann. Okay. Deine erste Begegnung als Cheftrainer von welchem Club hattest du mit Jürgen Klopp? Du Cheftrainer, er Cheftrainer.
Oh.
Ja.
Ich Cheftrainer, er Cheftrainer. Oh Gott. Ich tippe auf Hannover 96.
Jetzt musst du noch das Jahr, das müsstest du dann herausfinden und das Ergebnis rausfinden.
Ich würde mal sagen, Hannover 96 gegen Mainz 05 im Jahre in der Saison 2004-2005. Und weiß ich nicht, war das zu Hause, war das auswärts? Wahrscheinlich 1-1 oder so.
Fast. Zu Hause 2-0.
Gewonnen oder was?
Mhm.
Ja.
Mit den großartigen Spielern als Torschützen Christiansen und Schröter.
Ja, Silvio Schröter, super schneller Mann über die rechte Seite.
Erinnere ich auch. Hast du eine Erinnerung an dieses erste Treffen? Wie hast du den so wahrgenommen damals?
Boah, ich weiß es nicht. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das war aber ein Treffen von Trainer zu Trainer. Ich habe mal von Trainer zu Spieler auch das erste Treffen gehabt. Also wenn ich mich jetzt so, ob das jetzt das erste war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich Trainer vom ersten FC Köln war und Kloppo, und das muss ja die Saison 99-2000 gewesen sein. 99-2000 spielen wir, da bin ich von Rostock nach Köln gegangen und wir haben eine überragende Zweitligasaison gespielt, steigen auf und dann waren wir ja in der ersten Liga Und da glaube ich nicht, dass damals Kloppo schon mit Mainz in der ersten Liga war. Und erst recht nicht als Spieler. Und wir spielen, ich glaube, in Mainz. Und da spielte Kloppo, frag mich nicht, was der da spielte. Der war auf jeden Fall riesengroß und war.
Er hat doch alles gespielt. War der nicht erst vorne? Erst war er vorne und später hat er, glaube ich, auch ganz hinten mitgespielt.
Ja, was weiß ich, der ist bei mir an der Seitenlinie vorbeigerauscht und irgendwie so eine Mischung aus Übermotiviertheit und blindem Aktionismus. keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwann mal habe ich mich erdreistet. Ich weiß es nicht, ob ich mich aufgeregt habe über einen Einwurf oder über irgendeine Aktion von ihm oder überhaupt irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich am Spielfeldrand stehe und irgendwas gesagt habe. Auf einmal steht das Monster 1,90 vor mir. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber so ungefähr, so. Die
So wie bei dem einen Offiziellen, bei dem vierten Offiziellen als Dortmund-Trainer in Neapel, glaube ich,
so ungefähr,
den er fast aufgefressen hat.
So ungefähr. Also da habe ich gedacht, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich war ja nun auch 20 Jahre jünger, sage ich mal. Also heute hätte ich gesagt, wenn mal Jürgen.
Was ist mit dir los?
Ich gebe dir mal die Telefonnummer meiner Frau, die ist Traumatherapeutin. Vielleicht kann die.
Da hat er sogar ein Tor geschossen.
Vielleicht kann die dir 14.3.99
FC gegen Mainz. Oh Gott, da war der noch.
Nee, das war in Mainz.
Ah, da war Schuster Trainer. Nee, das kann ja nicht stimmen. Kamst du danach, ne?
Moment, 99. Wovon redest du? 99, 2000 war ja nicht, Dirk Schuster war mein Spieler.
Nee, ich rede jetzt von Bernd Schuster, der mal ganz kurz in Köln Trainer war.
Ja, aber nicht 99, 2000.
Ja, das war davor. 98, 99, du hast recht.
Das war davor.
Ja.
Und auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall die Begegnung der anderen Art und das war so mein erster Eindruck von Kloppo, von seiner Emotionalität, seiner Leidenschaft. Das hat ja auch was für sich, aber es war ein bisschen, sagen wir mal, überperformt. Aber gut, das.
Da war noch ein junger Mann.
Genau. Hm?
Da war 23 oder so. Vergiss das nicht.
Wieso? 20, 23 Jahre? Wieso? Ist er jetzt nicht. Da stimmt überhaupt nicht. Das stimmt nicht. 23. Ach, der ist 30 Jahre her. Über 30, ne?
Tja, Ewald, so vergeht die Zeit.
Nein.
2024.
2000, das muss das Jahr 2000 gewesen sein. Das sind 23 Jahre. Was erzählst du denn? Da war der 33.
Wird er nicht 70 jetzt demnächst?
Nein.
Ach so.
Ich habe gelesen, der wäre 56. Und wenn das so war, dann ist das 23 Jahre her. Da war der 23 Jahre, da war er 33. Mit 33, so vor mir zu stehen. Das hat ja nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da müssen wir nochmal drüber reden. Ich habe ja bei verschiedenen Trainertagungen ihn schon.
Irgendwann schnappen wir uns den nochmal. Ich habe es ja auch mal versucht, aber so ganz leicht war es halt damals nicht, an ihn ranzukommen. Aber er ist einer der wenigen, das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, der immer antwortet. Wenn auch nur kurz und knapp, aber er reagiert auf WhatsAppen und das tun nun wirklich nicht alle. Naja, gut, unser Kloppo. Da werden noch ein paar Tränen fließen. Und Nationalmannschaft wird nichts. Okay, erstmal nichts, sagen wir mal so.
Also ich habe so witzig mit meiner Frau hier unten, als wir das kurz mal diskutiert haben, da habe ich so, ist mir so dieser Satz rausgerutscht, ich würde ihm wünschen, dass er zumindest mal 2-3 Jahre Pause macht, nach all diesen Jahren, wo er offensichtlich gar keine Pause hatte, und sollte er dann Interesse haben, ich meine, das kann ja mal passieren, Jupp hat ja auch mal ein paar Jahre, obwohl er auch schon der viel älter war als Kloppo, hat er ein paar Jahre mal Pause gemacht und dann ist er wieder eingestiegen. Sollte er dann, weil er dann ja immer noch jung ist und noch nicht mal 60, irgendwo einsteigen. Und zum Beispiel als Nationaltrainer habe ich dann so gesagt, naja, und in den 2-3 Jahren, wo er Pause macht, könnten vielleicht auch noch mal ein paar super Talente nachwachsen, die seine Chance, mit der Nationalmannschaft erfolgreich zu sein.
Genau, kommt ein paar von der U17, die jetzt ganz gut waren, mit ihrem Durchbruch.
Ja, wenn sie nicht bei irgendwelchen Trainingslagern in die Disco abdampfen.
Oh, das ist aber auch schrecklich. Mann, das macht man nicht, ne? Nein.
Also ich will dir mal eins sagen, wenn ein Herr Brunner, der wohl, das habe ich ja selber, konnte ich mich selbst von überzeugen, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, gehört habe, wenn der als im Grunde genommen der überragende Spieler der U17 WM, dann anschließend die Ehre hat, bei Borussia Dortmund mitzumachen, ins Trainingslager mitzufahren und dampft dann, wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass ich richtig orientiert bin, dampft dann gegen den Willen der Offiziellen nachts in eine Disco ab. Da hab ich kein Verständnis für, tut mir leid. Also das lässt sich auch nicht erklären mit Individualität. Klar, die Effenbergs dieser Welt werden jetzt wieder sagen, nein, ich brauche die Freiheit, ich muss rauchen, saufen. Basler hat gesagt, nur weil ich so viel geraucht habe, war ich so dünn und schlank. Ich was weiß ich alles. Das geht mir alles auf die Nerven. Also das ist bla bla bla. Also zu einem Spitzenspieler. Weißt du, es gibt, ich beobachte diese Szene jetzt seit langen Jahren und natürlich weiß ich nicht immer ganz genau, was im Jugendbereich mit den Leuten passiert. Ich wage nur zu behaupten, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wir nicht hier bei uns genauso viele potenziell große Talente haben wie woanders. Aber irgendwas läuft schief. Entweder in der Ausbildung oder in der Persönlichkeits- und Charakterentwicklung, weil das gehört mit dazu. Wenn ich heutzutage im Profifußball erfolgreich sein will, muss ich charakterfest sein, muss ich natürlich individuelle Qualitäten haben, aber ich brauche auch Disziplin, ich brauche auch Persönlichkeit, ich brauche Charakter. Und wenn ein Trainer das wecken kann bei Spielern, wenn ich jetzt Leverkusen zum Beispiel sehe, wunderbar. Und junge Spieler brauchen das auch. Und deswegen ist es eben nicht nur das Talent, es ist nicht nur sind nicht nur irgendwelche individuellen Dinge, sind auch all diese anderen Dinge, bestimmte Werte. Man muss jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen, das ist mir auch klar. Davon bin ich auch mittlerweile weit entfernt. Aber die Richtung muss stimmen. Und wenn ich das erste Mal dabei bin, dann backe ich mal kleine Brötchen, halt die Fresse und guck mal, dass ich hier mir den Arsch aufreiße.
Aber das kann man dann ja im Nachklang sicherlich auch klären. Ne? Man muss ihn deswegen nicht fallen lassen.
Nein, du musst ihn nicht fallen lassen. Aber die Sitzung in meinem Büro, wenn das mein Spieler gewesen wäre, die möchtest du in diesem Moment nicht.
Doch, die hätte ich gerne. Die hätte ich gerne erlebt. Ich habe mal eine Frage, Cedric. Wo warst du gestern denn?
Ich meine, natürlich muss man sich den einzelnen Spieler immer ganz genau angucken. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Man muss ja auch, es gibt ja die unterschiedlichsten Motivationslagen und eben auch entsprechend unterschiedliche Herangehensweisen in der individuellen Behandlung von Spielern. Aber sagen wir mal, jetzt pauschal gesagt, würde ich in das Gespräch erstmal ganz ruhig reingehen. Erstmal ganz ruhig.
Ergebnis offen.
Ich hatte mal einen, als wir einen Trainerschein gemacht haben, das werde ich nie vergessen. Ich will den Namen jetzt nicht nennen.
Doch, mach.
Nein, ihn kennst du eh nicht. Auf jeden Fall, da hat dann in Pädagogik oder in Psychologie hat dann der Dozent gesagt, so, jetzt machen wir mal Rollenspiele und Trainer, Spieler, irgendein Spieler hat sowas, was ich dir jetzt gerade berichte, irgendwie, keine Ahnung. Und der Trainer sollte dann, dann kam das Rollenspiel und hat irgendeiner anschließend analysiert und hat gesagt, das ist ja völliger Blödsinn, was du da gemacht hast. So kann man nicht an die Sache rangehen. Dann haben sie gesagt, ja, wie würdest du das denn machen? Dann hat er gesagt, ich würde den erstmal so richtig pampern. Ich würde ihm erstmal so richtig Honig um den Bart schmieren und dann würde ich ihm richtig eine geben. Ich werde das nie vergessen, wir haben so gelacht. Also man ist ein bisschen Primitivpsychologie, aber ich glaube, das Entscheidende ist bei solchen Dingen, dass man authentisch ist. Und Authentizität ist das Allerwichtigste auch in der wie soll ich das sagen, in der in Beziehungen zu Spielern und auch zu jungen Spielern. Wenn, weißt du, es geht nicht darum, irgendwas schön zu reden oder wegzudiskutieren. Man muss einfach offen und ehrlich mit Menschen umgehen. Und ich glaube, dass das den Leuten am meisten, am ehesten die Chance bietet, auch eigenes Verhalten zu verändern und auch zu erkennen und nicht jemanden völlig fertig zu machen oder aber irgendwie einen Blödsinn zu erzählen. Das ist halt, Kommunikation ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Ich muss nur offen und ehrlich sein und dabei den Respekt und die Wertschätzung, die grundsätzliche Wertschätzung nicht vergessen. Und dann ist jede auch harte Kritik eigentlich eine konstruktive Geschichte. Weil wenn ich jemanden nicht kritisiere, hat er auch nicht die Chance, ein Verhalten zu verändern. Das gilt für mich umgekehrt genauso. Und deswegen sind die, aber es gibt eben Situationen, das habe ich auch schon mal erzählt, wo, wenn mich ein Spieler so enttäuscht hat, nachdem ich dem die Stange gehalten habe, bis zum Abwinken ihn geholt habe, ihn gepampert habe, ihm immer wieder Chancen gegeben habe und irgendwann mal stelle ich fest, das interessiert nicht, das ist ein Scheißdreck, der arbeitet nicht und macht hier auf dicke Hose, dann kann es schon mal passieren, dass ich mit voller Berechtigung absolut die Kontenance verliere und mir die Gesichtszüge entgleisen, sodass selbst hartgesottene Co-Trainer anschließend zu mir gekommen sind und gesagt haben, boah, heute habe ich richtig Angst gehabt. Ich sage, ja, hoffentlich der Spieler, den ich gemeint habe. Und das kannst du ab und zu mal anwenden. Das funktioniert dann aber auch, wenn der ein bisschen was in der Birne hat. Ich habe aber auch Spieler erlebt, wo es
nicht gewirkt hat.
Genau. Und dann habe ich mich von solchen Leuten auch getrennt. Ich habe immer gedacht, du kannst jeden hinkriegen. Aber wenn du jemanden erlebst, dem das alles scheißegal ist und der sagt, von dem lasse ich mir nichts sagen, von dir lasse ich mir auch nichts sagen. Und naja, ist egal.
So, pass auf, jetzt geht's weiter. Wenn wir gerade bei Kommunikation sind, ne, dein Freund Oliver Runau, haha.
Also na? Kloppe, wir rekapitulieren. Kloppo macht 3 Jahre Pause.
Kloppo ist ein ganz, ganz großer. Wie er das hinbekommen hat, sich so zu verabschieden, sich so wirklich grandios hinzusetzen, wie immer authentisch. Man hat ihm das zu 100% abgenommen. Man kann es nicht besser machen. Nee, es super. Gibt natürlich trotzdem, mir würden hunderte Fragen einfallen. Vielleicht kriegen wir ihn ja wirklich irgendwann mal. Ja. Ob man die ganze Wahrheit rausbekommt, ist nochmal wieder eine andere Frage. Aber es ist alles plausibel und nachvollziehbar und natürlich sind in Liverpool auch ein paar Leute sauer, das weiß ich ziemlich genau. Aber ist halt so, ne? Man kann sich ja allen recht machen. So ist es.
Also jetzt pass auf. Jetzt hast du mir meinen Witz weggenommen. Ich wollte nur sagen, das habe ich aber eben schon gesagt. Also Kloppo macht jetzt 3 Jahre Pause, um auf die nächste Generation zu warten, mit der er dann wieder Weltmeister
wird. Vielleicht übernimmt er auch vorher Barcelona.
Ja, ne? Genau.
Weil Xavi ist ja auch weg jetzt im Sommer. Ja, oder, okay, das ist mir, aber dann ist mir das der wahre Grund eingefallen.
Ja.
Der will natürlich im Sommer den HSV übernehmen. Das ist die letzte große Mission in seinem Leben.
Das hat was für sich. Also ich sag mal,
Kühne gibt noch mal alles. Beiersdorfer ist weg, also das mit der Jeans ist egal, wenn da ein paar Löcher drin ist oder er vielleicht auch mal 2 Minuten zu spät kommt. Und diesmal klappt's.
Ich möchte jetzt eine Woche vor unserem Live-Auftritt in Hamburg kein Öl ins Feuer gießen.
Das machen wir nächste Woche nochmal weiter, das Thema.
Ich sag jetzt nichts dazu.
Also pass auf, na, wir wollen unsere Leute immer wieder mit reinnehmen. Nämlich, das wäre eigentlich ein Name, den müsstest du vorlesen. Ja? Tobi MKLLE. Was soll ich daraus jetzt machen? Tobi Jemkle. Ja. Ja, Oliver Runau, das ist ja unser Running Gag. Also es geht natürlich um Oliver Runert, den ja. Manager von Union Berlin. Unser Freund Tobi Imkle hat unter der Kategorie Flop geschrieben, kein Bekenntnis zum Union-Trainer von Runert. Darüber haben wir letzte Woche gar nicht gesprochen. Das war ja schon passiert, oder? Aber wir waren eben ein bisschen durch den Wind. Passiert ja mal, ne? Wir können auch nicht jedes Spiel gewinnen. Letzte Woche war ein knappes Unentschieden.
Wovon redest du jetzt? Von der Aktion von Bjelica gegen ja. San? Ja, wieso? Ja. War das?
Nee, das war schon gewesen letzte Woche.
Ach ja, klar, das war ja Saison auf der Grüne.
Also, wir haben über diese Szene A noch gar nicht gesprochen. Über das fehlende Bekenntnis von Runert können wir auch sprechen. Ich würde erstmal gerne deine Einschätzung wissen. Können wir das so gerade noch durchgehen lassen? Ist es aufgebauscht worden? Ist es ein absolutes No-Go?
Also ich sag mal, Nenad, richtig?
Ja.
Ich kenne Nenad noch aus Spanien.
Ach, du kennst ihn schon wieder, ist klar.
Naja, also ich kennen nicht im Sinne von persönlich kennen, sondern kennen im Sinne von...
Also der
von,
ist als Spieler rumgelaufen, das hat mir glaube ich auch schon mal irgendwann.
Das hat man schon mal besprochen. So, ja. Und ich hab ihn jetzt nicht verfolgt, die Jahre über, wo er jetzt als Trainer war, das wusste ich gar nicht so richtig.
Das heißt, als Spieler war ein Heißsporn oder wie?
Ja, ich sag mal so, wenn du... ich bin ja jemand, der, das habe ich ja jetzt schon oft genug kolportiert, sagt man das so, dass ich optisch, visuell funktioniere. Das heißt, ich sag mal so, wenn ich schon mal einen Film gesehen habe vor 5, 6 Jahren, so, dann sitzen wir hier, gehen in die Mediathek irgendwo, gucken wir den Film nochmal. Dann fangen wir damit an. Und dann sage ich, ach, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Dann siehst du die Gesichter dann so. Und ich habe fast eine 100% Trefferquote, nicht darin, was da jetzt im Einzelnen passiert. Da kannst du dich nach Jahren und 17.000 Filmen nicht mehr dran erinnern. Aber ich verbinde mit einem Gesicht ein Gefühl. Und ich sehe ein bestimmtes Gesicht und sag, das ist der Mörder, das ist der Böse.
Und Bjelica ist der Böse oder was?
Als ich Nenad gesehen habe, habe ich irgendwie kein gutes Gefühl. Also, ich frage mich jetzt nicht, warum.
Also ich meine, an solche Nummern kann ich mich nur erinnern, weißt du noch, Werner Lorand hat einmal in Aalen irgend so einen Spieler, der auf ihn zurannte, der wollte den Ball uns hat er so weggecheckt mit dem rechten Ellbogen, daran kann ich mich erinnern und natürlich an den legendären Norbert Meyer, die angedeutete Kopfnuss gegen Albert Streit, wo er es macht und in dem Moment realisiert, scheiße, das hätte ich nicht tun dürfen und sich dann so nach hinten schmeißt und dann siehst du in dieser einen Zeitlupe, wo die Beine so nach oben fliegen. Ich meine, für den war das für lange Zeit erstmal Karrierestopp, ja, ja. Ne? Und ja, ja, Lorand ist, glaube ich, davon gekommen, aber auch die Sperre jetzt 3 Spiele, das ist doch ein Witz, oder?
Ja, also das ist schon grenzwertig, was er da gemacht hat. Jetzt hast du noch die Szene mit Vater Abraham und Christian Streich vergessen. Wie war das denn nochmal?
Stimmt, Vater Abraham. Was war denn da noch?
Weiß ich nicht mehr. Hat er nicht den Christian umgerannt? Oder ist er nicht voll auf Christian?
Ja, weil das war ja keine Traineraktion.
Nee.
Nee, also, das stimmt schon. Wir reden ja jetzt über Trainervorfälle, die gegen Spieler aktiv geworden sind. Abraham hat den Streich umgerannt.
Naja, so ungefähr. Ja, also ich kann nur sagen, dass ich so aus der Erinnerung früher als Spieler ich nicht so ein super positives Gefühl bei Nenad hatte, frag mich jetzt nicht warum. Aber ich würde jetzt das so ähnlich sehen wie bei dem Herrn Brunner von Borussia Dortmund. Ich komme neu in einen Club, verstehst du? Bin gerade zum ersten Mal in der Bundesliga, was ja nun auch nicht gerade eine Liga ist, die es ist keine Operettenliga. Er ist einen Monat da und dann lässt er sich bei dem
fünftes Spiel war das.
Aktuell größten, erfolgreichsten, bei der erfolgreichsten Mannschaft Deutschlands zumindest wenn man das die letzte Dekade bezeichnet, zu so einer Aktion hinreißen. Ich meine, der Wild wollte nur den Ball haben, der Sané, und das ist eine Tätigkeit. Ne? Dem, ich meine, was hat der mit dem Ball zu tun? Ne? Das ist, da kriegst du als Spieler die gelbe Karte, wenn du den Ball festhältst, und der gibt sie ihm nicht, und dann der Sané hat ja nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob der den beleidigt hat. Ich nehme an, dass er einfach nur den Ball haben wollte. Und dann haut er eben mit dem Ding ins Gesicht. Dann will er reagieren und dann geht er nochmal mit der Hand hinterher. Also das ist schon, für mich ist das ein absolutes No-Go und ist einfach eine Unverschämtheit. Anders kann ich nicht sagen. Und so ein Verhalten hat so ein Club wie Union Berlin nicht verdient. Und insofern kann ich voll und ganz verstehen, dass ich, was soll Oliver Runau was soll Oliver Runert jetzt sagen? Verstehst du, das ist ein Bärendienst, den ich meinem Club erweise. Soll der jetzt sagen, ja nun, also vom Grundsatz her bin ich gegen Gewalt, aber gegen Sané kannst du ruhig mal machen. Das ist mein Mann, oder was? Das ist unser Trainer.
Das Bekenntnis und hat er, ja genau, das hat er vermisst.
Ja, was denn für ein Bekenntnis? Wie soll er sich denn dazu bekennen? Ich kann mich doch nicht zu jemandem bekennen.
Da muss er ihn rausschmeißen. So einfach ist das dann halt.
Wieso das denn?
Also der soll einfach so weitermachen.
Ja, nein, Michael, ein Bekenntnis zu einem Trainer, der gerade einen riesen Fehler gemacht hat. Das einzige Bekenntnis, was ich in dem Moment erwarte, ist, dass Oliver Runert sagt, das ist ein absolutes No-Go, darüber werden wir reden. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, das ist eine Unverschämtheit dem Spieler gegenüber. Und sowas wollen wir bei Union Berlin nicht haben. So, ich meine, Spieler machen Fehler, Sportdirektoren machen Fehler, Trainer machen Fehler. Aber ich kann doch nicht, was soll das heißen? Ey, scheißegal, was du machst. Du bist immer unser Trainer und wirst immer unser Trainer bleiben. Verstehst du? Das ist, Tobi, sei mir nicht böse. Das ist daneben in dem Moment.
Da gibt es kein Bekenntnis für.
Da gibt es kein Bekenntnis für. Da gibt's nur, da muss man Klartext reden und dann kann man das klären und regeln und auf Bewährung weitermachen. So sieht's aus. Ja. So, was noch?
Okay. Glanzer Christian spricht vom Acker von Augsburg.
Wer spricht vom Acker?
Glanzer Christian. Das ist in Bayern, sagt man das doch immer so. Der Glanzer Christian.
Flop. Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen. Ja,
Goretzka, aber sind die alle verrückt geworden oder was? Was jammern die denn jetzt alle rum?
Also ich sag mal, ich habe jetzt natürlich auch nicht so genau hingeguckt. Ich bin ja immer noch damit beschäftigt.
Ja, ich weiß, du hast kein Fernsehen, ne? Du guckst irgendwie.
Nee, das ist Quatsch. Aber du siehst ja, dass ich habe, ne, hinter mir die Wand, das ist jetzt kein Fake. Das
Deluxe.
Ist, Deluxe. Das ist jetzt hier in Ostwestfalen. Und da bin ich die ganze Zeit beschäftigt, dann gucke ich mal wieder. Manchmal setze ich mich auch nur hin, wenn es total spannend ist. Aber dass das jetzt ein Kartoffelacker sein soll in Augsburg, das macht durchaus Sinn, weil du das manchmal nicht siehst. Die Kamera, die so von der Seite aufs Spiel fällt, das weißt du ja selber. Ne? Manchmal denkst du, boah, super. Und dann gehst du auf den Platz und denkst, was ist das?
Was ist ja, das denn? Ja, der sah aber auch noch schlimm aus. Aber ich meine, ist halt irgendwie Januar und also dieses Argument, ja, früher war natürlich, das war doch alles viel schlimmer, das finde ich jetzt auch blödsinnig, ehrlich gesagt, das ist ja nun kein Argument, aber also
ja.
Muss man ja, das jetzt als Goretzka hinterher noch so anführen irgendwie, es hat doch keiner von denen erwartet, dass sie da irgendwie Augsburg spielerisch auseinandernehmen nach Strich und Faden, hat doch keiner gefordert.
Also ich würde es jetzt mal so sagen, und ich glaube, dass mir jetzt viele ehemalige Kollegen zustimmen würden. Das ist sicherlich kein Argument, zu sagen, überleg mal, oder auf was für Plätze haben wir früher gespielt. Ne? Das kann ich schon nachvollziehen. Aber angesichts der Gesamtentwicklung im bundesrepublikanischen oder im internationalen Profifußball muss ich nicht, wenn mal einmal irgendwie so ein Kartoffelacker dabei ist, nachdem hier 10-mal so viel Geld im Spiel ist, nachdem du wirklich die Welt in Tütchen hast und jeder Grashalm gefühlt im Winter angewärmt wird, verstehst du? Und du Plätze hast, wo du wirklich von, keine Ahnung, vom Boden essen kannst, wenn da mal einmal so ein Kartoffelacker dabei ist, dann würde ich...
Das ist ja auch nur gefühlt ein Kartoffelacker, ja, ne? Im Vergleich zu dem, was du damals irgendwie so 15 Zentimeter tief, dass die Schuhe mal fast hängen geblieben sind.
Also ich würde jetzt mal so sagen, wir mussten teilweise die Kartoffeln ernten, bevor wir spielen konnten.
Da hast du irgendwas vor Augen, da gab es doch bestimmt auch so ein paar legendäre Auftritte irgendwie, das, wenn du mit Gladbach irgendwo hinkamst, da hat der Gegner wahrscheinlich auch gedacht, ach ja, komm,
das Legendärste,
da müssen wir jetzt nicht mehr was machen.
Also erstmal ist es ja so gewesen, ich sag mal, Rasenheizung, abgesehen von der ökologischen Katastrophe, die diese, da haben ja nun auch schon einige darauf hingewiesen, was das für ein Aufwand ist, energetisch und ökologisch. Rasenheizung hatten wir nicht. Das heißt, wir sind auf Plätzen rumgelaufen, die knallhart gefroren waren. Wenn du Glück hattest, lag da Schnee drauf. Dann konntest du auf dem Schnee irgendwie noch irgendwas machen. Liefst natürlich Gefahr, in irgendwelche 25 Meter Grätschen hineinzulaufen, die auf dem Schneeboden natürlich, weißt du, so geometrisch. Wenn jemand über gute geometrische Kenntnisse verfügt, dann hat er deinen Laufweg mit seiner geplanten Grätsche kombiniert.
Und da muss ich ihn erwischen.
Da hinten zur Höhe 16, da bin ich jetzt angesetzt, vorzugsweise in Nürnberg. Ein Herr Stocker hat, glaube ich, mal einmal, da haben wir in Nürnberg gespielt, da habe ich so gedacht, das kann jetzt nicht sein. Das war perfekt. Also der musste eins in Mathe gehabt haben. Auf links außen lief einer und dann kam er an und hat wirklich 25 Meter. Und naja, ist auch egal. Die Stollen, die wir damals benutzt haben, ne, vielleicht kannst du dich daran erinnern, Lederstollen.
Klar.
Das waren Lederstollen, die, sagen wir mal, nach 5 Metern die oberste Schicht verloren Schicht, haben. Die war dann weg und dann guckten die Nägel raus.
Ja, und damit bist die, du dann, kann man mal in den Oberschenkel gehen. Ne?
Und dann bist du da rumgelaufen. Also, angesichts der Gesamtentwicklung hätte ich Herrn Goretzka, Leon gewünscht, ein bisschen kleinere Brötchen zu backen. Man kann das mal sagen, also in dem Moment, wo mir gesagt wird als Spieler, aber wie kann das denn sein, dass der so gegen Augsburg in Probleme gerät? Das habe ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht, ob das so war. Dann würde ich sagen, Freunde, weil das ist wirklich so, wenn du eine Mannschaft hast, wenn du eine Mannschaft bist, die technisch in der Lage ist, einen gepflegten Fußball zu spielen, technisch hochwertig zu spielen, dann brauchst du dafür auch einen entsprechenden Platz. Wenn der Platz nicht da ist, dann kannst du das nicht machen und dann kann man die Leute auch nicht daran packen. So, aber naja, wie dem auch sei. Also das ist dann eben so und du hast völlig recht. Da muss man dann halt mal da durch und irgendwie ein bisschen kämpfen und denken, ja komm, hat ja auch geklappt oder die haben doch gewonnen, oder nicht?
Gab ja ungefähr 48 VAR-Eingriffe, aber muss dann, bitte?
Ach so,
das war das Dingert-Spiel, wirklich da sehr gut, wie ich finde, auch einen Platz aus der Affäre gezogen hat und auch am nächsten Tag im Doppelpass einen gelassenen Eindruck gemacht hat, den er anscheinend auch über die letzten Jahre sich erarbeitet hat. Also das hat mir gefallen.
Also das war nicht die Real Madrid-Version von
Deutsch? Nee, war nicht die Real Madrid-Version vom VAR, aber trotzdem bleibt es dabei, das müssen wir jetzt nicht mehr besprechen. Diese lächerliche Nummer, dass das die Abseitslinie immer noch händisch quasi angelegt werden muss, es bleibt einfach absurd und lächerlich. Also, aber das brauchen wir jetzt nicht weiterzumachen. Das haben wir schon 100.000 Mal verteufelt, dass das nicht zeitgemäß ist. Und vielleicht kommen sie ja irgendwie im Sommer mal dazu, zumindest diese halbautomatische Geschichte aus der Champions League einzusetzen. Also manchmal kann man dem Ding einfach auch wirklich nicht vertrauen. Jedenfalls geht es mir so. Ja. Und dann müsste man eigentlich sagen, ja Gott, wenn es kein zweifelsfreies Abseits ist, dann ist es halt Tor und dann ist es das 1:0 für Augsburg und dann wäre die Nummer vielleicht ganz anders gelaufen. Also als Augsburger Vertreter, da war der, wie heißt er, der Manager, der saß da auch, der war sehr, die Augsburger Verantwortlichen haben ja auch einen gewissen Ruf, wie sie sich so im Spiel verhalten, da hat Tuchel ja auch seine Erfahrung gemacht irgendwie, aber der hat sich da sehr gut verkauft. Und war dann auch reflektiert genug zu sagen, ja, gestern haben wir uns aufgeregt, aber heute sagen wir, ja, komm, haben die soweit alles richtig entschieden. Weißt du aus ad hoc, wie der heißt? Ich weiß es nicht, aber ich werde es jetzt schnell nachschauen.
Also ich sag mal, diese Abseitsgeschichten, wo du wirklich mit der Lupe gucken musst, da habe ich auch meine Mühe mit, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß auch nicht, ich habe ja immer gesagt, komm, 10 Zentimeter plus minus, aber ich meine, dann fängst du an, bei 10 Zentimeter plus minus zu gucken. Ne, waren es jetzt 11 oder 12, dann bist du...
Ja, irgendwann musst du halt eine Grenze ziehen, aber 10 wären doch schön, wäre doch eine gute Idee.
Ja gut, aber dann hast du trotzdem bei 10 Zentimeter, wenn du sagst 10 Zentimeter, dann kannst du auch sagen 0 Zentimeter.
Nee, du kannst 10 Zentimeter sagen und bei 11 Zentimeter ist dann halt Pech. So einfach ist es.
Naja gut, klar, es ist dann vielleicht ein bisschen besser für die Leute, die nicht vernünftig decken. Denn das ist ja meistens nicht so, dass sich irgendjemand dadurch einen Vorteil verschafft. Also dass der Retschwitzschei, der hat ja nun keinen Vorteil davon gehabt, dass er sich da hinten hingestellt hat. Der ist halt nicht gedeckt worden. Ne, ob der jetzt einen Zentimeter vorne oder einen Zentimeter hinten steht, das ist die gleiche Situation und die gleiche Torschance. Ne? Aber ja, das werden wir jetzt nicht auflösen können. Weiter.
Weiter, sagst du einfach?
Ja, weiter. Was ist los? Was ist das nächste Thema?
Stuttgart. Für DevXRix26, eins der absoluten Tops dieses Wochenendes, der Auftritt des VfB, und dem können wir uns, glaube ich, anschließen. Allein Dennis Undaff habe ich auch bei Kollegen gestern gehört. Bilanz 12 Hütten in 16 Spielen gab es zuletzt von einem deutschen Stürmer namens Horst Rubesch in der Bundesliga. Jetzt kommst du. Den brauchen wir bei der EM. Ne? Den brauchen wir bei der EM, den Mann.
Also, er ist geboren 1996, im Juli 96. So, mit 6 Jahren geht er zum TSV Achim. Das ist bei Bremen, das kennen wir. 96, 2002 bis 2006, 4 Jahre in Achim. Dann mit 11 Jahren nach Werder, 5 Jahre lang. Okay, dann SC Weihe, keine Ahnung. So, dann spielt er Regionalliga Nord, fängt an Tore zu schießen beim TSV Havelse. Dann schießt er bei Braunschweig 2 in 18 Spielen, auch in der Regionalliga Nord, 9 Tore. Dann ist er bei Meppen, das ist eine dritte Liga, da schießt er 6 Tore erst und dann im nächsten Jahr 17 Tore. So, und dann geht's los. Dann kommt Royal Union Saint-Gilloise. Und ich glaube, mit ihm in der Saison 21-22 werden sie Meister. Der schießt 25 Tore in der belgischen
Bitte
Liga.
Bitte nicht, das haben wir jetzt 500 Mal verkauft. Das stimmt, glaube ich, nicht. Ich glaube, das war Antwerpen, oder? War das nicht so?
Was Antwerpen?
War das nicht die Saison mit Royal Antwerpen?
Nein, Royal Union Saint-Gilloise.
Ja, aber die sind die Meister geworden. Na, erzähl mal weiter.
Saint-Gilloise ist Meister geworden, 21-22. Bist du fertig? Das ist der Club, der Farmclub von Brighton Hove Albion. So, und deswegen ist er danach von Brighton Hove geholt worden. Vielleicht haben sie den sofort geholt und dann ausgeliehen dahin. Union Saint-Gilloise war belgischer Meister mit ihm.
22, 23 haben wir das auch mal verkauft. So war das. Egal.
Du hast so, ich wollte nur, also nochmal, wenn ich jetzt despektierlich sein wollte, könnte man sagen, okay, Werder Bremen, sagen wir von 11 bis 16, ist vielleicht auch noch ein bisschen früh. Aber irgendwie...
Dass nach Meppen kein deutscher Club gekommen ist, das könnte man sich fragen.
Ja, es könnte aber sein, dass man, ich meine, wir haben ja nun eine Geschichte mit Mittelstürmern hier bei uns in Deutschland. Wir reden ja die ganze Zeit darüber, wo sind denn unsere Mittelstürmer geblieben? Haben wir die wegrationalisiert? Bilden wir sie nicht mehr aus? Oder machen wir sie zu linken oder rechten Verteidigern, damit von hinten die Offensive besser ist? Das ist ja ein Fakt, ne? Und vielleicht könnte man auch sagen, naja, die Nachwuchsleistungszentren hatten nicht die Chance, den Dennis Undorf kaputt zu machen. Und Bremen ist ja nun, also bei allem Respekt vor Werder Bremen, ne? Also ich sag mal, irgendwie ist es schon ein bisschen komisch, dass Spieler, die in Bremen oft ausgebildet wurden, dann von Bremen nicht übernommen werden. Ob das jetzt der Beste ist oder ob das der Dingchi ist. Klar, oft hat man nicht die Geduld und kennt die Stärken und Schwächen von einem Spieler, den du jetzt jahrelang hast, dann holst du irgendwo einen her. Du holst immer Leute, die dir auffallen, von denen weißt du aber, die fallen dir eben auf und dann holst du sie. Von denen weißt du aber nicht alles. Ich habe lieber Spieler, von denen ich alles weiß und wo ich dran arbeiten kann. Und diese Geduld, eben solche Leute eben auch aufzubauen, ich habe nicht zum ersten Mal gesagt, jemand, der Tore schießt, der schießt Tore überall. Regionalliga, dritte Liga, zweite Liga, erste Liga. So. Und der Dennis Undorf, der hat einfach dieses Gehen, im richtigen Moment das Richtige zu machen. Du brauchst Leute, die diesen Abschluss drauf haben. In der Situation, wenn ich den Dennis Undorf sehe, wie der da Tore macht, in den Situationen hätte ich jeden Ball erstmal angenommen, hätte den nochmal gestreichelt, hätte ihn nochmal nach hinten weggezogen, durch die Beine nochmal nach links und rechts und.
Sprichst du jetzt von dir oder von Messi gerade? Also dann waren meine Aufzeichnungen von deinen Spielen doch andere als die in deiner Erinnerung, aber egal.
Du wirst es nicht schaffen, mir irgendeine Form von Überheblichkeit zu unterstellen. Ich wollte nur damit sagen, dass ich unverdächtig war, den Ball so schnell wie möglich
irgendwo im Tor. Kaltschnäuzig ist das Thema, ne?
Ja, was heißt kaltschnäuzig? Ich meine, komm, ist egal. Auf jeden Fall finde ich, dass das ist es irgendwie auch frappierend, dass so ein Mann auftaucht, der nicht eine klassische Karriere hingelegt hat, was sowieso offensichtlich schwierig ist, dass Leute mit 18 Jahren rauskommen aus einem Nachwuchsleistungszentrum und sofort in eine Top-Bundesliga-Mannschaft kommen. Irgendwie scheint das in Deutschland nicht zu funktionieren. Nimm mal den Führig von Stuttgart, wo der überall rumgeturnt ist. Das Gleiche könnten wir jetzt mit wie heißt er mit Vornamen? Mit Chris Führig. Ja, Chris, keine Ahnung, vielleicht heißt er Christian. Mit Christian Führig machen, da ist auch alles Mögliche dabei gewesen. Ich weiß es nicht, was da manchmal schief läuft, wo ich mich frage, naja, haben wir nicht die Geduld, haben wir nicht die, weiß ich nicht.
Nee, Telefon geht jetzt nicht. Nee, wir sind gleich fertig. Es geht jetzt nicht. Ja. Telefon habe ich auch schon abgewürgt. Nee, das geht jetzt nicht. Ja, ja. Okay, ich hab den Punkt aber verstanden.
Ich melde mich gleich zurück. Ich bin gerade in einem Gespräch.
Du bist ja nicht in keinem Gespräch. Du bist ja in einer Weltklasse-Podcast-Aufzeichnung. Also, kurz auf den Punkt gebracht. Undorf bitte nominieren. Falls man mal vielleicht auch als Einwechsler jemanden braucht, der so ein Tor schießen könnte. Das soll ja manchmal helfen im Fußball, oder?
Naja, also ich sag mal, man muss immer ganz genau hinschauen. Ne? Also einwechseln, klar, so gut kenne ich den Dennis jetzt nicht. Ich meine, jemand, der Tore schießen kann, natürlich braucht er auch diese Sicherheit. Ne? Wir neigen dann immer dazu zu sagen, ja gut, hier, den nehmen wir mit dazu. Aber die Frage ist, soll er von Anfang an spielen? Wenn er nicht von Anfang an spielen soll, ist er dann auch ein guter Einwechsler? Denn wenn er,
naja,
wenn
das er hat er nun schon bewiesen, weil eigentlich hat ja Guirassy immer gespielt, ne? Mehr oder minder. Also
naja.
Nicht immer, aber oft.
Naja gut, aber er ist dann, ja, ich will das jetzt nicht hochrechnen, oft hat er auch zusammen mit ihm gespielt, dann statt seiner gespielt und jetzt spielt er die ganze Zeit und dadurch entwickelt sich, kriegst du natürlich mehr Selbstvertrauen und dann sieht das natürlich anders aus, als wenn du sagen wir mal, immer nur alle 5 Minuten mal reinkommst und spielst. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein hochinteressanter Spieler und Für mich ist das mit so einer, schätze ich für mich auch die Frage, naja, warum, wieso, weshalb? Wieso ist das hier bei uns in Deutschland so schwierig, Leute das zu sehen, was für Qualität Leute haben und denen auch mal ein bisschen Geduld zu haben und zu schauen, naja, was können Leute denn überhaupt leisten? Denn ich glaube nicht, dass das normal ist, dass wir hier bei so Millionen Fußballern mittlerweile in eine Situation geraten sind, dass wir uns fragen, wieso haben wir eigentlich nicht eine Nationalmannschaft, die alles runterspielt, oder wieso haben wir nicht so viele junge, talentierte, tolle Ausnahmespieler in der ersten Bundesliga? Ich bin fest davon überzeugt, dass es die gibt, aber dass wir da einiges falsch machen. Aber wie dem auch sei, Dennis Undaff, top, wunderbar, weiter.
Gut. Dann machen wir noch kurz zwei, drei Sachen und dann sind wir, finde ich, für heute durch. Ganz ziemlich lässig war ja der Auftritt von Tobias Krull. Jetzt sagst du, wer ist das denn, ne? Tobias Krull.
Bist du jetzt schon wieder bei der Hallenfußballliga oder so? Oder
nee, was ist jetzt? Nein, darüber spreche ich nicht. Also zumindest nicht heute. Ich muss mich noch erholen von dem, was ich da gesehen habe. Nein, ja, das war der vierte Offizielle, der da einspringen musste für den ausgenockten Assistenten. Das war ja wirklich ein übler Treffer. Zum Glück hat er aber wohl es einigermaßen gut überstanden mit einer Gehirnerschütterung. Gute Besserung auf diesem Wege. Und er ist dann eingesprungen aus der VIP-Tribüne runter aufs Feld. Und ganz cool, der war ja sogar mal Spieler in Wolfsburg, zumindest im Jugendbereich. Und sah sehr professionell aus, als er da runterkam.
Als vierter Offizieller, ne?
Genau.
Weil der vierte ist dann...
Der vierte wird dann Assistent.
Ja.
Und dann hat er da mal vorgesprochen bei Schulle und Co.
Naja, sowas kann natürlich passieren. Das ist ja keine Absicht. Du willst den Ball wegschießen und dann kriegt er den direkt auf die Schläfe irgendwie. Und wenn du einen Ball vor den Kopf kriegst, ungebremst und kannst nicht gegenhalten. Das ist ja wie...
Keine Chance.
Das ist ziemlich schlimm. Ich habe das mal bei Arminia erlebt als Trainer. Da hat irgendjemand, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, aus 5 Metern mir den Ball voll vor den Kopf geschossen.
Vom Gegner als Spieler oder was?
Nein, im Training, auf dem Trainingsplatz. Ich laufe auf dem Trainingsplatz rum, gucke rechts, gucke links und dann kommt irgendeiner und will den Ball, einen langen Ball schießen. Und ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber ich habe mit dem Bollmann anschließend nicht mehr gesprochen.
Nein. Der Bollmann hat danach nie wieder gespielt, aber nein, der war es nicht.
Ich bin umgefallen. Man unterschätzt das ja. Ne? Also das, was wir da jetzt machen, dass wir genau gucken, wenn du so einen Ball vor den Kopf bekommen hast und dass du die Leute rausnehmen musst, das wissen wir ja mittlerweile. Ne? Also nimm das mal.
Wird ja nicht
mal
gemacht. Ja, ist ja immer noch. Es gibt ja immer noch kein Protokoll dafür.
Aber das ist. Ich finde. Also ich weiß. Nach dem Training, ich bin reingegangen in die Kabine. Ich habe den Ball voll vor die Rübe gekriegt, ungebremst, genauso wie der Linienrichter, wahrscheinlich noch schlimmer, weil der hat 5, 6 Meter von mir weg, wollte der einen langen Ball schlagen und haut mir den voll vor die Rübe.
Aber du hast ihn auf Richtung Stirn gekriegt, oder
ich,
wie?
Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass ich anschließend in der Kabine stehe und hatte einen Brummschädel und dann musste ich irgendetwas von oben runterholen und habe den Kopf in den Nacken getan. Unser Arzt, der Herr Neuendorf, Dr. Neuendorf, hat mir das dann hinterher erklärt, warum, wieso. Ich habe es jetzt vergessen, warum. Ich Kopf in den Nacken und in dem Moment habe ich die Kontrolle verloren.
Echt? Bist du umgekippt oder was?
Das war wie im Film. Ich hatte keine Chance. Ich habe das Gleichgewicht komplett verloren und ich habe Glück gehabt, dass da in der Ecke, das war so eine Chaotenecke, da lagen Bälle und irgendwelche Materialien, die nicht hart waren. Ich bin umgefallen, ich konnte wie im Film, konnte ich mir dabei zugucken, wie ich einfach so umfalle. Das war Wahnsinn. Und dann bin ich weich gefallen, ich hätte aber auch auf die Tischkante hauen können, da bin ich auch wieder dankbar.
Also Glück gehabt.
Ja, das ist Wahnsinn, ist das. Ne? Und deswegen sage ich, diese ich habe das ja als Jugendlicher erlebt. Ich habe 4, 5 schlimme Gehirnerschütterungen gehabt, die nie groß auskuriert wurden. Und ich habe in der Pubertätszeit, so keine Ahnung, 13 bis 16, habe ich jahrelang immer Kopfschmerzen gehabt. Deswegen auch mein defizitäres Kopfballspiel. Ich habe nie Kopfbälle trainiert. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich wollte auch nichts damit zu tun haben, weil ich hätte sofort Kopfschmerzen bekommen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Hast du sonst noch ein Thema?
Ja,
von dem Spieltag jetzt hier, Leverkusen, ich meine, ich habe das gesehen, ich habe mich für das Spiel gefreut, aber die Spielweise von Borussia Mönchengladbach hat mir nicht gefallen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war mir auch mit zunehmender Spielzeit dann irgendwann mal auch klar, dass Leverkusen, so sehr ich mir das in dem Moment, muss ich sagen, ehrlich gewünscht hätte.
Aus kein Tor mehr Gründen. Schießt, war das so das Klassische, heute will das ja. Nichts mehr.
Das will ich nicht sagen. Ich wollte nur damit sagen, weil dass das selten der Fall ist, dass du 3 Spieltage hintereinander in der 93. Minute irgendwie noch einen Siegtreffer erzielst, selbst wenn es dann verdient war. Das war in Augsburg mehr als verdient. Auch wenn da jeder erzählt, boah, wie gut Augsburg gespielt hat. Die Leverkusen hat die an die Wand gespielt. Das tut mir leid. Die hätten 8 Tore schießen können. Und gegen wen war das noch zu Hause? Da war das so ähnlich. Leipzig?
Was war denn das jetzt? 3-2 in Leipzig.
Ach, auch in Leipzig.
90
also waren 2 Auswärtsspiele.
Leipzig haben wir jetzt gar nicht thematisiert, weil die haben ja die andere Medaille sozusagen, die Rückseite der Medaille vom Stuttgarter Auftritt erlebt.
Ja.
Da reden wir dann vielleicht nächste Woche mal drüber, je nachdem, wie es da weitergeht. Das war natürlich eine Packung.
Ja, aber das und sind natürlich Gladbach, auch die... Das waren natürlich auch 2 Spiele gegen Stuttgart und Leverkusen. Außer Bayern München sind das im Moment die stärksten Mannschaften in der Bundesliga. Und Leverkusen, Leipzig war erste Halbzeit zu Hause gegen Leverkusen überragend. Also sagen wir zumindest 20, 25 Minuten lang. Und ab der zweiten Halbzeit hat Leverkusen ein Spiel dahingelegt. Das war ohne Worte. Das war mehr als verdient, dass sie dort gewinnen. Aber jetzt gegen Gladbach, das war nicht verdient. Aber es war mir dann auch irgendwann mal klar, dass du nicht dreimal hintereinander so eine Nummer hinbekommst. Aber gut, jetzt sind's halt nur 2 Punkte vor. Aber es ist schon frappierend, dass der dritte Stuttgart, der wirklich auch gut ist, richtig gut, dass er schon 12 Punkte hinter Leverkusen und 10 Punkte hinter Gladbach ist. Und Dortmund, durch den Sieg jetzt gegen Bochum, sogar 13 oder 11 Punkte. Also das ist schon, und also...
1-2-3 ist, glaube ich, mehr oder minder schon fast klar. Also Dortmund nicht schön, aber erfolgreich. Ne? Also Bayern-Leverkusen. Ja. Gucken wir mal, was das mit der Meisterschaft gibt, ob es sich am Ende doch so kommt wie immer. Ne?
Aber Werder, muss ich sagen, Werder gewinnt 6
Mal ungeschlagen.
Gewinnt bei Bayern und das war nicht ganz so ganz unverdient. Jetzt gegen Freiburg kann ich jetzt nicht so sagen, ob es jetzt so verdient war, aber naja, und so weiter. Also
Dann geht es hier noch einen neuen Spieler, den ich nicht kenne in Dortmund. Kennst du den? Ficklas Geilkrug. Wer ist das?
Wer hat das denn geschrieben?
Hier, Olli 8189. Ficklas Geilkrug, Top des Tages. Das erlauben sich die Leute.
Oh mein Gott, sag mal.
Naja. Gut. Soll es das gewesen sein oder brennt dir noch was auf der Seele? Nö. Ich freue mich jedenfalls auf nächste Woche. Dann sehe ich dich endlich mal wieder. Nicht nur in diesem blöden Monitor.
No? Genau.
Muss ich mich warm anziehen oder?
Das hängt ganz von dir ab.
Okay.
Nein, alles gut. Ich freue mich auch. Okay, Leute, dann danke der Aufmerksamkeit, wenn ihr zugehört habt. Und
genau. Genau, vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Und habt eine schöne Woche. Und nächste und einige, Woche sehen wir uns vielleicht auch mit ein paar
Mädchen
und Frauen und Männer. Und
einige werden uns dann vielleicht auch zu Gesicht kriegen. Also
genau.
Okay.
Und die anderen hören es dann irgendwann. Natürlich veröffentlichen wir das auch, ist doch klar. Also, schöne Zeit bis dahin. Tschüss, tschüss.
Tschüss, Leute. Ciao.